Vielen Dank für die Einladung, einen interdisziplinären Blick auf dieses Thema werfen zu dürfen. Ich möchte es mit Ihnen überlegen anhand eines integrativen Entwicklungsmodells. Wir müssen davon ausgehen und darauf bedacht sein, dass kindliche Entwicklung immer in einer untrennbaren Vernetzung von somatischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Dimensionen stattfindet, die aufeinander Einfluss nehmen, die auch eine Wirksamkeit aufeinander ausüben, und zwar sowohl als Risiko der zusätzlichen Entwicklung einer psychischen Störung, aber natürlich auch im Sinn eines protektiven Potenzials. Das heißt, wird die Entwicklung eines Kindes in einem dieser Bereiche beeinträchtigt, wirkt sich das auf alle Fälle auch auf die anderen Bereiche aus. Ein paar Beispiele, um das zu illustrieren. Wenn ein Kind zum Beispiel eine Sprachentwicklungsverzögerung hat, eine Lernstörung entwickelt, wie eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie, dann führt es natürlich auch in der Folge zu einer emotionalen Belastung, weil dieses Kind mit Misserfolgen konfrontiert ist, weil dieses Kind sich mehr anstrengt als andere Kinder, ohne dieselben Erfolge zu haben. Es führt auch zu einer sozialen Belastung, weil es damit auch in der Gruppe der Gleichaltrigen als minderwertiges Kind unter Anführungszeichen angesiedelt ist, also sich unterlegen fühlt. Und natürlich kann sich das dann auch, vor allem wenn es länger dauert, auf die somatische Entwicklung auswirken, ist nichts Neues. Einer der Kinderpsychiater der ersten Stunde, Reinhard Lemp, hat den Begriff der sekundären Neurotisierung bereits 1964 dafür geprägt. Aber natürlich auch, wenn die Belastung auf der Ebene in der Dimension der Sozialisation erfolgt, wie zum Beispiel durch Migration oder auch durch ein Mobbing und so weiter, dann wirkt sich das auf die anderen Bereiche aus, also auf die emotionale Situation des Kindes, auch durch die erhöhte Anpassungsleistung, die erforderlich ist, auch auf die Kognition. Wenn ein Kind in einer Mobbing-Situation ist, dann kann es einfach nicht klar denken, weil es durch diese Angst, durch diese emotionale Belastung in seinen kognitiven Funktionen eingeschränkt ist, und in der Folge wirkt sich es auf die somatische Entwicklung aus. Beispiel für einen emotionalen Belastungsfaktor, das ist etwas, womit ich sehr häufig konfrontiert bin, ist die konflikthafte, die konfliktreiche Trennung der Eltern zum Beispiel, der Verlust einer Bezugsperson, aber auch die unzureichende elterliche Fürsorge, die die emotionale Belastung für das Kind darstellt und sich wiederum auf die anderen Bereiche auswirkt. Das, womit wir uns heute beschäftigen, ist, dass der Zusammenhang von Krankheit, also chronischer, akuter, wie Sie schon angedeutet haben, prokredienter und so weiter, und deren Auswirkung auf die anderen Faktoren der Entwicklung. Diese oberen drei Beispiele, das ist das, was der Psychosomatik somatoformen Störung zuzuordnen ist. Hier sind wir im, also hier, Moment, ich finde den Mauspfeil nicht, also hier sind wir im Bereich der somatopsychischen Auswirkungen. Und da bleiben wir jetzt. Das heißt, Krankheit beeinträchtigt nicht nur die körperliche Dimension der Entwicklung, sondern affiziert immer auch die kognitive, die emotionale und die soziale Dimension. Kranke Kinder sind daher Kinder mit einem deutlich erhöhten Risiko zur Entwicklung psychischer Störungen. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2016, die feststellt, dass Kinder mit chronischen Krankheiten ein zweifach erhöhtes Risiko haben, Verhaltensstörungen und emotionale Störungen zu entwickeln. Und wenn das noch mit einer sichtbaren Fehlbildung verbunden ist, dann steigt dieses Risiko auf das Dreifache. Was sind diese Risiken? Nun, grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass diese Risiken einerseits zu einer Retardation führen können, also zu einer Entwicklungsverzögerung, aber auch zu einer Regression. Und in diesem Feld dazwischen sind eben die komorbiden, externalisierenden und internalisierenden psychischen Störungen anzusiedeln, wobei ich komorbid jetzt unter Anführungszeichen gesetzt habe, weil ich es nicht als gleichzeitige Aufzählung verstehen will, sondern natürlich da ein Kausalzusammenhang besteht. Wie kann sich das im kognitiven Bereich auswirken? Nun zum Beispiel durch eine Beeinträchtigung der Körperschemawahrnehmung. Wenn das Kind einen kranken Körper hat, so nimmt es seinen Körper anders wahr als ein gesundes Kind, auch weil er ihm nicht so zur Verfügung steht. Es kann sich auswirken auf die Informationsverarbeitung, es kann sich auswirken dann in der Folge als Sprachentwicklungsverzögerung oder eben als Lernschwäche. Was sind denkbare Auswirkungen im emotionalen Bereich? Nun, das klassische Symptom ist das Persistieren oder das Wiederauftreten physiologischer Ängste. Es gibt ja für jedes Lebensalter normale Ängste, die gehören zu dem Lebensalter dazu, wie zum Beispiel die Trennungsangst im zweiten Lebensjahr oder die Dunkelangst. Aber wenn dasselbe Kind das im Alter von 7 oder 8 oder 12 Jahren hat, dann ist es eben ein Wiederauftreten einer an sich physiologischen Angst und natürlich vor allem die Selbstwertstörung. Was ist die Belastung im sozialen Bereich? Die Beeinträchtigung der Beziehungsentwicklung, der Autonomieentwicklung und daher natürlich in der Folge auch der Gruppenfähigkeit. Nun ist dieser Zusammenhang natürlich sehr komplex, weil es auch darauf ankommt, ist es eine akute Erkrankung mit einer Remission, die natürlich die geringste Belastung darstellt? Ist es eine akute Erkrankung mit einem Residualzustand? Geht es um eine Fehlbildung? Geht es um eine chronische Erkrankung? Oder ist es eine progrediente Erkrankung, eine lebenslimitierende Erkrankung, wo wir dann auch in die Palliativversorgung im Rahmen einer psychotherapeutischen Versorgung von Kindern schauen müssen? Und jetzt kommt es darauf an, in welcher Entwicklungsphase ist das Kind davon betroffen? Wie wirkt es sich jetzt auf die anderen Bereiche der Emotion, der Kognition und der Sozialisation aus? Und bis jetzt habe ich es unter dem Blickwinkel des Risikofaktors gesehen. Ich möchte aber schon auch noch einmal darauf hinweisen, dass hier auch ein sehr hohes protektives Potenzial liegt. Wenn die emotionale, die soziale und die kognitive Säule stark entwickelt sind, so kann das durchaus auch einen unterstützenden, supportiven Charakter haben. Also die eine Seite ist das Risiko der komorbiden Störung. Diese Symptommanifestation muss allerdings nicht zeitgleich mit der körperlichen Erkrankung auftreten, sondern kann auch so eine Art Zeitbombeneffekt haben, also sehr viel später dann auf der Symptomebene der psychischen Störung sichtbar werden. Ein Beispiel, ganz einfaches Beispiel, das ich sehr häufig sehe: Das Kind hat im Kleinstkindalter rezidivierende Otitiden gehabt, das heißt, es hat in einer Zeit, die prägsam ist für die auditive Wahrnehmung, einfach einen verminderten Input auf der Reizebene gehabt. Das kann sich dann in einer Sprachentwicklungsverzögerung auswirken und sich ganz wunderbar geben. Allerdings kann es dann auch in der Folge zu einer Schwäche in der auditiven Wahrnehmung führen und die wiederum in der Folge, also erst im Schulalter, dann als Legasthenie sichtbar werden. Also das ist ein ganz banales Beispiel für diesen Zusammenhang. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass der sehr wohl von den Faktoren, die ebenfalls in der Entwicklung wesentlich sind, auch ein supportiver Charakter gegeben ist. Ein Kind, das zum Beispiel rezidivierende Otitiden im Kleinstkindalter hatte und dann eine intensive Förderung in der auditiven Wahrnehmung bekommen hat, einfach deswegen, weil irgendjemand da war, der gewusst hat, dieses Kind braucht jetzt ein vermehrtes Reiz- und Förderangebot, dann wird dieses Kind ganz anders dann in seinem Leben sich weiterentwickeln können, wenn quasi dieser Faktor ausgeglichen werden kann. Nun ist es ja so, dass jede Entwicklungsphase ihre entwicklungsphasenspezifischen Lebensaufgaben für das Kind bereitstellt. Wenn wir nur so einen Blick aufs erste Lebensjahr machen, was sich da abspielt, so weit entwickelt man sich ja nie wieder im Leben wie im ersten Lebensjahr. Das ist ja faszinierend, wie unähnlich man sich selber ist im Laufe des ersten Lebensjahres. Vom Liegen zum freien Gehen, es ist die Zeit, in der das Urvertrauen entwickelt wird auf der emotionalen Ebene. Es ist die Zeit, in der die Kognition von der ungerichteten zur gerichteten, also zur willkürlichen Aufmerksamkeit weiter reift. Das Kind wird vom Native Listener zum Native Speaker. Das finde ich ja in der Entwicklungspsychologie ganz faszinierend, dass Neugeborene bereits nach ein paar Stunden, die sie auf der Welt sind, unterscheiden können, ob ein Geräusch in der Muttersprache, also eine Sprache in ihrer Muttersprache um sie herum zu hören ist oder ob es eine Nonsenssprache oder eine andere Sprache ist. Also das Baby ist zuerst einmal ein Native Listener und das von einem extrem frühen Alter. Gibt es ganz spannende Experimente dazu. Auf der Ebene der Sozialisation hat es die Aufgabe, sich von der Symbiose weiterzuentwickeln zur Diade, also eine erste Ablösung zur Zweisamkeit zu machen. Und wenn es all diese Entwicklungsaufgaben der jeweiligen Entwicklungsphase entsprechend lösen kann, dann wird es sich ausgerüstet an die nächste Entwicklungsaufgabe heranmachen können. Wenn das aber misslingt oder sich verzögert, dann beeinträchtigt das natürlich auch die Entwicklung der nächsthöheren Aufgaben. Nur ganz kurz an einem Beispiel, weil ich weiß, so viel darf ich nicht reden. Wenn wir nur aufs erste Lebensjahr schauen, aufs Kleinstkindalter, was hat das Kind in dieser Zeit an Entwicklungsaufgaben? Es ist die Phase der Oralität, in der also die Mundzone die größte, sinnvollerweise die größte Lustempfindung verursacht. Es ist die Phase, in der das Urvertrauen entwickelt wird. Es ist die Phase von der Symbiose zur Dyade. Es ist die Phase der unwillkürlichen Aufmerksamkeit, die zur willkürlichen Aufmerksamkeit fortschreitet. Es ist die taktilkinästhetische Wahrnehmung, die Körperschema-Wahrnehmung, die Motorik. Was passiert jetzt, wenn sich eine somatische Erkrankung für dieses Kind ergibt? Nun, dann braucht man sich eigentlich nur immer das Negativabbild vorzustellen. Statt der bewältigten, lustvollen Oralität kommt es zu einer oralen Fixierung. Es entwickelt sich ein Urmisstrauen, das dann als Zukunftsangst sichtbar wird, auch wenn die Krankheit vorbei ist. Von der Symbiose zur Dyade kommt das Kind nicht, sondern es verharrt in einer unsicheren Bindung, und auch in dem Bereich der kognitiven Entwicklung haben wir es dann hier mit Störungen der Körperschema-Wahrnehmung zu tun, mit Störungen der Motorik und der Aufmerksamkeit. Das Wesentliche ist, dass diese Entwicklungsaufgaben, wenn sie nicht gelöst werden, natürlich nicht sofort am Ende des ersten Lebensjahres als psychische Störung sichtbar werden, sondern eine Langzeitwirkung haben können. Und das könnte man jetzt, wenn man möchte, für jedes Lebensjahr, für jede Entwicklungsphase durchgehen. Das würde jetzt zu lang dauern. Ich möchte es Ihnen nur beispielhaft zeigen. Also jede Phase hat ihre Aufgaben, und wenn dann die Beeinträchtigung erfolgt, dann kommt quasi das Negativbild zustande. Das kann man bis zur Pubertät durchziehen. Natürlich auch dann noch von der Adoleszenz bis zur Early Adulthood. Ich möchte es an einem Fallbeispiel ein bisschen illustrieren. Ich lerne einen 13-jährigen Buben kennen mit einer psychischen Störung, die sich auf der Ebene der Sozialisation abspielt. Das heißt, er hat ganz massive Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen, gerät immer wieder in eine Außenseitersposition, zieht sich dann zurück. Er hat massive Schwierigkeiten mit der Emotion, und zwar im Sinn von aggressivem Verhalten, und er ist nicht gegen andere Personen aggressiv, sondern er ist aggressiv gegen Gegenstände. Das heißt, er wirft Gegenstände aus dem Fenster, was egal ist, wenn das ein Zuckerwürfel ist, aber was nicht mehr egal ist, wenn das der Laptop des Vaters ist, der aus dem dritten Stock fliegt in der Innenstadt. Also er hat eine Menge an aggressiven Verhaltensweisen, wenn Sie sich ihn vorstellen wollen, ein sehr hübscher, zarter, eher schmächtiger Bub. Und er hat entsprechende Schwierigkeiten in der Schule, die auch zusammenhängen mit einer Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus. Er war bis 4 in der Früh auf und hat natürlich dann auch nicht in die Schule gehen können. Also mit der Symptomatik wird er vorgestellt. Aus der Vorgeschichte stellt sich dann heraus, er ist mit einem Septumdefekt geboren. Er war ein heißersehntes und erwünschtes Kind und hat daher die entsprechenden Operationen im Kleinstkind- und im Kleinkindalter gehabt, die natürlich jetzt seine Entwicklungsaufgaben in der Lösung beeinträchtigt haben, sich allerdings nicht in diesem Lebensalter, sondern dann erst in der Pubertät, in der Adoleszenz manifestiert haben. Das Einzige, was vorher schon da war, schon sichtbar war, war eine Lernstörung, eine massive Lernstörung im Schulkindalter. Sonst war auf der Ebene der Emotion und Sozialisation vorher nichts sichtbar. Auch die emotionale Entwicklung bis dahin war unauffällig. Das heißt, hier gab es eine kurze Unterbrechung in dieser negativen Einflussnahme, bis er dann als pubertierender Bub mit einer massiven psychischen Störung in Psychotherapie gekommen ist. Das heißt, solche Langzeitauswirkungen müssen wir uns da vorstellen. Dazu kommt natürlich auch, dass Eltern, die ein krankes Kind haben, psychisch belastet sind. Jeder, der Kinder hat, kennt es aus eigener Erfahrung. Also ich war schon von einem Schnupfen meines Sohnes unglaublich belastet. Und jetzt geht es mir genauso bei meinen Enkelkindern. Und wenn das jetzt noch vorstellbar ist als eine chronische Krankheit oder eine lang andauernde Krankheit oder auch ein Unfall und so weiter, dann ist das etwas, was in den Eltern Angst auslöst und was in den Eltern auf alle Fälle mal Schuldgefühle auslöst. Denn Eltern fühlen sich ja primär, Mütter besonders, wir Mütter sind sehr begabt im Schuldigsein, und fühlen sich daher als erste schuldig, unabhängig davon, ob man überhaupt eine Einflussmöglichkeit hätte. Das heißt, man landet als Elternteil in Ohnmachtsgefühlen, Man landet in Überforderungsgefühlen, man muss den eigenen Lebensraum einschränken, die eigenen Bedürfnisse einschränken. Angesprochen haben Sie bereits die Situation der Geschwisterkinder, die, denen gegenüber man dann auch wieder Schuldgefühle hat. Man landet als Elternteil oft in einer Außenseiterposition. Und das hat nun auf die Entwicklung der elterlichen, kindlichen Beziehung massive Einflüsse, die sehr oft von einer Überbehütung getragen sind. So war es auch bei diesem Buben, der war, da die Eltern ja die ersten 2 Jahre Sorge hatten, ob er überhaupt überleben wird, waren sie von einer großen Angst um das Kind begleitet, haben es daher unglaublich verwöhnt und verzärtelt, aber auch zugleich die Krankheit verleugnet und dann wiederum auf der anderen Ebene zu einer Überforderung gefunden. Also es kam zu einer massiven interfamiliären Belastung. So, und was kann jetzt da die Psychotherapie leisten? Psychotherapie von Kindern bei körperlichen Erkrankungen hat verschiedene Aufgaben. Einerseits natürlich das, was sie genuin als Aufgabe hat, nämlich die Behandlung komorbider psychischer Störungen. Aber sie hat auch eine große Aufgabe in der Psychoedukation, um Coping-Fähigkeiten, Coping-Strategien zu unterstützen. Sie hat, und da gibt es viele Arbeiten dazu bei den Palliativkindern, eine große Aufgabe in der Steigerung der Lebensqualität des Kindes und natürlich auch der Familie. Und es gibt ausreichend Untersuchungen, die sagen, dass Psychotherapie des Kindes auch die Compliance des Kindes und der Familie bei der pädiatrischen Behandlung verbessert. Die Wirksamkeit von Psychotherapie und psychologischer Behandlung, ich habe die Literatur eine Menge herausgesucht, wenn Sie die haben wollen, selbstverständlich sehr gerne, schreiben Sie mich an und ich schicke es Ihnen, oder ich kann es auch Ihnen geben und man stellt es zum Download bereit. Es gibt eine Menge Arbeiten, ganz interessant habe ich gefunden, eine Arbeit, bei der herausgekommen ist, dass bei Kindern mit einer Sichelzellenanämie die psychologische Behandlung die kognitiven Funktionen in einer randomisierten Studie hochsignifikant verbessern konnte. Dass die komorbiden psychischen Störungen bei kindlichen Karzinompatienten signifikant geringer sind. Dass auch die komorbiden psychischen Störungen bei Epilepsie verringert werden konnten. Dass sich die Compliance bei Diabetes 1 Kindern deutlich verbessert hat. Dass sich die Lebensqualität bei Kindern mit einer Spina bifida deutlich verbessert hat und. Also es gibt eine Fülle von Arbeiten, die das nachweisen. Es gibt natürlich eine noch weitaus größere Fülle von Arbeiten, die die Wirksamkeit von Psychotherapie in Zusammenhang mit der pädiatrischen Behandlung bei funktionellen somatischen Krankheiten herausfinden, also die chronischen Schmerzpatienten, die Asthmakinder, die Kopfschmerzkinder, Migränekinder und so weiter. Also da gibt es natürlich sehr viel, aber das sind natürlich auch die Anteile, wo die Psychosomatik stark vertreten ist. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was lernen wir daraus? Wenn wir wissen, die kindliche Entwicklung spielt sich immer auf mindestens 4 Ebenen gleichzeitig ab, nämlich auf der somatischen, auf der sozialen, auf der emotionalen, auf der kognitiven. Die nehmen aufeinander Einfluss. Dieser Einfluss hat sowohl einen Risikofaktor, das heißt, er kann, die somatische Erkrankung kann die Einflussnahme auf den anderen Bereichen beeinträchtigen, aber sie hat natürlich auch den Charakter einer Chance, dass sie als Adjuvans wirken kann, wenn diese Säulen gestärkt wird. Das heißt, sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie brauchen wir hier eine interdisziplinäre Kooperation, damit wir zu einer individualisierten, multimodalen Therapie kommen, wobei ich mit multimodal nicht meine, dass jedes Kind alles braucht, sondern individualisiert eben die Bedürfnisse des Kindes abklären und hier diese Kooperation einen wesentlichen Beitrag sowohl in der Primär- als auch in der Sekundär- als auch in der Tertiärprävention komorbider psychischer Störungen leisten kann. Ich danke fürs Zuhören.